Wohnen ist ein Menschenrecht. Schließlich kann man nicht nicht wohnen. Dennoch wird es immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Insbesondere in den Städten und insbesondere dann, wenn man nicht über das nötige Kleingeld verfügt, das so manche Vermietungsgesellschaft dieser Tage gerne sehen möchte. So haben es insbesondere Studierende, die nach dem Schulabschluss nicht von der magischen Geldfee heimgesucht wurden, entsprechend schwer auf dem Wohnungsmarkt. In der heutigen Folge des Podcasts Über Geld spricht man nicht, will ich mich einmal mit zwei Experten unterhalten, die sich mit diesem ebenso aktuellen wie ernsten Thema auskennen. Nämlich mit Marc-Philipp Unger, dem Vorstand von Deutschland Immobilien, einer Tochter von MLP, und mit Professor Dr. Michael Vogtländer, dem Leiter des Kompetenzfeldes Finanz- und Immobilienmärkte des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Von Ihnen will ich wissen, wo man als Student oder Studentin überhaupt noch eine bezahlbare Butze finden kann. Hallo Herr Unger, hallo Herr Vogtländer.
Hallo.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Wie haben Sie beide denn zu Ihrer Studentenzeit gewohnt?
Obwohl ich kein Mitglied in einer Verbindung war, hatte ich im ersten und zweiten Semester das Glück, durch meinen Cousin ein sehr günstiges Zimmer in einer katholisch, nicht schlagende natürlich, Studentenverbindung in Regensburg zu erhalten. Da ich persönlich nach einem Jahr mich aber sozusagen nicht dazu durchringen konnte, in die Verbindung einzutreten, musste ich dann mich um eine günstige Alternative bemühen. Dabei hat sich dann die Möglichkeit ergeben, bei meinem ehemaligen Standortpfarrer ein großes Zimmer mit Terrasse zu sehr günstigen Konditionen zu mieten. Ich musste mich dafür zwar nur um den Garten kümmern, hatte aber damit natürlich Vorzugskonditionen. Und im letzten Jahr meines Studiums in Regensburg habe ich dann in einer Wohngemeinschaft zusammen mit meinem Freund verbracht und hier durfte ich dann auch zu Freundschaftskonditionen wohnen.
Herr Vogtländer.
Ja, ich habe 1995 in Münster angefangen. 95 war auch eine Zeit, wo die Wohnungsmärkte sehr angespannt waren, muss man sagen. War mir damals allerdings gar nicht so bewusst. Ich habe damals mit meiner Freundin in Münster dann eine Wohnung gesucht. Wir haben tatsächlich etwas weiter entfernt etwas gefunden. Nach einem Jahr bin ich dann auch ins Studentenwohnheim gezogen. Da wurde Gott sei Dank ein Platz frei. Und als ich dann nach Köln gewechselt bin, da war wieder die Frage nach Köln, weil es relativ teuer ist, oder dann eher nach Leverkusen. Und wir sind dann tatsächlich nach Leverkusen gezogen. Gut angebunden mit der S-Bahn, aber natürlich etwas weiter weg an den Hochschulstandort.
Seitdem sind ja jetzt einige Jahre vergangen. Können sich denn Studierende heute noch diesen Standard leisten oder überhaupt einen Wohnstandard leisten?
Naja, die D-Mark ist inzwischen natürlich durch den Euro abgelöst. Wenn wir uns heute den BAföG-Höchstsatz ansehen, dann liegt er aktuell bei 861 Euro, ist aber natürlich durchaus vergleichbar, wie auch die Studien zeigen, dass Ende 2019 und Anfang 2020, also sozusagen vor der Corona-Zeit, das mittlere Einkommen von Studierenden heute bei ungefähr 1000 Euro lag. Dennoch würde ich natürlich ungern die heutige Situation der Studierenden mit denen von damals vergleichen wollen. Wir liegen heute bei ja knapp 3 Millionen Studierenden. Das ist ungefähr doppelt so viele, wie das noch zu meiner Zeit waren. Und das Problematische daran ist natürlich, und es ist wünschenswert, ist, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, ein Studium aufzunehmen, gleichzeitig aber natürlich die Struktur nicht im gleichen Maße mitgewachsen sind. Und an der Wohnsituation kristallisiert sich das meines Erachtens natürlich nur die Misere, denn wir haben ja auf der einen Seite nicht nur Wohnprobleme, sondern beispielsweise auch Probleme im Betreuungsverhältnis von Lehrenden und Studierenden und ein massives Problem in der Infra- und Digitalstruktur natürlich damit von Hochschulen. Und das hat sich ja auch während der ganzen Pandemie deutlich gezeigt, dass die Hochschulen letztendlich nicht auf die Digitalisierung vorbereitet waren. Und der Staat kommt nach meiner Meinung seinen eigenen Anforderungen hier schlichtweg nicht nach, weder bei der Ausstattung von den Hochschulen in der Breite noch beim Bau von Wohnheimen oder vergleichbaren Unterkünften für Studierende. Und unabhängig davon haben wir uns die Budgetfrage natürlich auch gestellt und versuchen mit dem Studentenwohnreport mehr Transparenz in die tatsächliche Wohnsituation zu bringen.
Was haben Sie denn im Studentenwohnreport genau herausgefunden?
Das Ergebnis ist eindeutig. Es gibt Hochschulen, da ist die Situation besonders angespannt. Vor allem dann, wenn man sich die Durchschnittsmieten gemeinsam mit dem durchschnittlich zu verfügbaren Einkommen der Studierenden ansieht. Gucken wir jetzt auf München, Stuttgart, Freiburg, Frankfurt und auch Heidelberg. Das sind natürlich wirklich teure Pflaster für Studierende. In Freiburg zahlt man beispielsweise 550 Euro und in Frankfurt 508. Aber es gibt natürlich ebenso Lichtblicke auf der anderen Seite. Zu nennen ist da beispielsweise Magdeburg oder Leipzig. Hier sind zum Teil noch in Uninähe Wohnungen für unter 300 Euro verfügbar. Und der Report soll im Prinzip den Studierenden dabei unterstützen, schnell Transparenz über die Gegebenheiten an den betrachteten Standorten zu erfahren und bei der Wohnungssuche weniger negative Überraschungen letztendlich auch zu erleben. Gehen wir also von einem durchschnittlichen Einkommen von Studierenden in der Zeit vor Corona aus, also 1.000 monatlich, dann ist bei den meisten Standorten 40-50% natürlich für die Miete draufgegangen. Und ich fürchte allerdings, dass Corona die Situation noch verschärft, da natürlich für viele die Jobs gerade weggefallen sind.
Das haben Sie gerade schon angesprochen, 40-50% des Geldes geht alleine für die Miete drauf. Das ist natürlich ein ganz schön hoher Prozentsatz, wird ja auch so nicht empfohlen, ne? Ich habe mal gehört, so maximal 30-33% sollte man eigentlich ausgeben. Wir haben uns ja zum Thema Wohnen auch vorab in der Z-Community umgehört und wollten mal herausfinden, was da die Leser und Leserinnen so umtreibt. Und tatsächlich ist das Thema für viele sehr emotional. Uns haben viele Zuschriften erreicht von Leserinnen und Lesern, die sehr große Schwierigkeiten haben, eine Wohnung oder auch nur ein Zimmer zu finden und die dann auch oft ihr geplantes Budget überschreiten, so wie diese Leserin hier.
Also ich habe 9 Monate nach einem Zimmer gesucht, 9. Und eigentlich wollte ich nicht mehr als 400 Euro ausgeben. Und ich hätte auch echt gern zentraler gewohnt. Jetzt habe ich ein Zimmer für fast 500 gefunden. Und das ist echt nicht in der besten Lage. Daraus folgt, dass ich jetzt mehr als die Hälfte meines Einkommens für meine Miete ausgebe. Und ich muss auch noch mehr für mein Monatsticket von den Öffis zahlen. Aber was soll ich machen? Also gerade in den großen Studentenstädten ist der Mietmarkt halt einfach dicht.
Wieso ist es denn gerade in Großstädten so schwierig, eine Wohnung zu bekommen, Herr Vogtländer?
Ja, wir müssen sehen, dass in den letzten 10 Jahren eigentlich die Großstädte sehr attraktiv waren für viele Menschen. Wir haben einen sehr starken Arbeitsmarkt gehabt. Wir haben ein überproportional starkes Wachstum der Arbeitsplätze in den Großstädten gehabt. Gerade viel gut bezahlte Jobs sind dort entstanden. Und das hat natürlich viele Menschen angezogen, nicht nur aus Deutschland, aus vielen Regionen, sondern eben auch aus dem Ausland. Eine Stadt wie Berlin ist beispielsweise um 40.000 bis 50.000 Menschen pro Jahr gewachsen. Auch andere Großstädte sind sehr stark gewachsen. Wir haben zusätzlich auch die Thematik, dass auch bei den Studierenden viel passiert ist. Wir haben in den letzten 10 Jahren rund 600.000 zusätzliche Studierende, die auch bevorzugt in die Großstädte gegangen sind. So, und all das hat natürlich die Nachfrage enorm gesteigert. Viele zahlungskräftige Menschen, die dort sind, viele Studierende, alle suchen eigentlich in zentralen Lagen dann auch möglichst die günstigen Wohnungen. Und gleichzeitig müssen wir feststellen, dass eben relativ wenig gebaut worden ist. In den meisten Großstädten ist es so, dass nur 50-70% des Bedarfs tatsächlich gedeckt worden sind durch die Bautätigkeit. Und dann reagiert der Markt, wie er reagiert. Ein knappes Gut wird teurer. Und das hat eben zur Folge gehabt, dass die Mieten eben auch deutlich gestiegen sind an vielen Standorten. Vor allen Dingen eben auch in Berlin, aber auch in vielen anderen Großstädten wie München, Stuttgart oder auch Hamburg.
Wie könnte man dieses Problem denn lösen?
Naja, es gibt letztlich 2 ganz wesentliche Punkte, die man machen kann. Das eine ist, man kann eben auch andere Regionen attraktivieren, sagen, wir lenken quasi die Studierenden beispielsweise auch um, schaffen sehr attraktive Hochschulen außerhalb dieser Großstädte. Herr Unger hat es ja angesprochen, es gibt durchaus ja auch günstigere Hochschulstandorte, da muss man auch einfach mal schauen, warum ziehen die nicht so viele Menschen an, obwohl doch die Durchschnittsmieten beispielsweise sehr attraktiv sind, obwohl vielleicht auch das Studienangebot sehr attraktiv ist. Und das andere ist natürlich, wir müssen für mehr Bautätigkeit sorgen. Das heißt, wir müssen Baulandreserven heben. Wir müssen tatsächlich dafür sorgen, dass mehr Studentenwohnheime auch wieder entstehen zum Beispiel. Auch da haben wir eine relativ schlechte Quote. Wir hatten früher mal die Relation, dass so etwa für jeden 5. Studierenden ein Studentenwohnheimplatz möglich war. Heute ist das nur bei jedem 10. oder noch weniger. Also das Bauen hilft natürlich. Jetzt weiß ich, das ist natürlich eher eine langfristige Lösung. Wir müssen einfach sehen, die kurzfristigen Maßnahmen in der Mietpreisregulierung haben nicht wirklich geholfen. Wir sehen gerade in Berlin zum Beispiel, dass der Mietendeckel dazu geführt hat, dass das Angebot enorm runtergegangen ist. Und das trifft natürlich vor allen Dingen diejenigen, die suchen und darauf angewiesen sind, eine neue Wohnung zu finden. Von daher müssen wir uns wahrscheinlich auf diese langfristigen Lösungen erstmal konzentrieren.
Das wird ja sicher noch einige Zeit dauern. Welche Handlungsempfehlungen haben Sie beide denn für Studierende, die derzeit schlecht am Mietmarkt konkurrieren können?
Ja, vielleicht eine weitere außergewöhnliche Option ist momentan, sich direkt an Hotelbetreiber oder Mikroapartmentbetreiber zu wenden. Denn vielleicht das Gute an der Krise, in Anführungszeichen Gute, ist, dass derartige Betreiber derzeit alles andere als Vollauslastung haben. Ich persönlich weiß von Apartments in Stuttgart beispielsweise, Mikroapartments, die über 50% Leerstand derzeit haben, weil eben die Geschäftsreisenden beispielsweise ausbleiben, weil viele Touristen ausbleiben. Und damit kann ich mir vorstellen, dass es in der aktuellen Zeit für Studierende hier vielleicht eine Alternative sein kann, günstig auch an vernünftigen Wohnraum zu kommen. Ich würde daher den Rat geben, sich eben auch mal an diese Hotelbetreiber oder Mikroapartmentbetreiber zu wenden, denn diese Anlagen sind derzeit definitiv nicht ausgelastet.
Wenn ich hier vielleicht ergänzen kann, wir stellen schon fest, dass die Studierenden auch auf diese Situation schon reagieren, nämlich häufig dadurch, dass sie eben zu Hause wohnen bleiben. Also der Anteil derjenigen, die von zu Hause aus, also bei den Eltern noch wohnt, dann studieren, ist deutlich wieder gestiegen. Das ist sicherlich auch ein Ausdruck dieser Wohnungsknappheit, dieser Schwierigkeiten. Ich glaube, kurzfristig kommt es einfach auch darauf an, dass wir den Studierenden auch ein Wohnungsangebot machen können. Es gibt durchaus ja Konzepte, wie man auch temporäre Wohnungen schaffen kann, zum Beispiel in Holzbauweise. In den Niederlanden ist man auch mal den Weg gegangen, hat Container ausgebaut, damit man zumindest kurzfristig diese Spitzen abbauen kann. Das gibt es sicherlich einige Möglichkeiten. Manchmal sind wir da auch nicht pragmatisch genug und ich glaube, der Fehler begann auch schon gerade bei den Studierenden, eigentlich schon vor 10 Jahren und mehr, als es die doppelten Jahrgänge gab, aufgrund der Schulreformen, aufgrund der Abschaffung der Wehrdienstpflicht. Damals hat man eigentlich überhaupt nicht darauf reagiert und seitdem schleppen wir diese Wohnungsknappheit bei Studierenden mit uns mit und schaffen es nicht, da wirklich einen Ausgleich zu sorgen. Von daher bräuchten wir da sicherlich auch ein bisschen mehr Pragmatismus.
In beliebten Städten wie Berlin oder München, wo die Konkurrenz um Wohnraum ja besonders groß ist, verfallen Studierende mittlerweile auf der Suche nach Wohnraum schon auf, ja, ich sag mal, absurde Ideen, wie etwa die funktionale WG. Eine Leserin hat uns da mal von ihren Erlebnissen in Berlin berichtet. Hören wir mal rein.
3 Freunde und ich suchen schon seit einer Ewigkeit nach einer bezahlbaren Wohnung in Berlin, um eine WG zu gründen. Aber wir haben einfach kein Glück. Vermieter bevorzugen Familien oder Doppelverdienerpärchen und wollen einfach keine Studenten reinnehmen. Viele Wohnungen, die es auf dem Markt gibt, sind auch gar nicht WG geeignet. 3 Freunde von uns haben nun in einer 2-Zimmer-Wohnung im Wedding eine funktionale WG gegründet. Das heißt, sie haben 1 Zimmer, in dem alle 3 schlafen und 1 Zimmer, in dem alle 3 wohnen und arbeiten. So können sie sich zu dritt die Miete teilen, die für 2 zu teuer wäre. Aber natürlich haben sie so kaum Privatsphäre. Also ich kann mir nicht vorstellen, kein eigenes Zimmer zu haben, sondern mit anderen ein Schlafzimmer zu teilen, wie in einem Hostel oder so. Aber wer weiß, wenn der Leidensdruck hoch genug ist, gründen wir am Ende vielleicht auch so eine funktionale WG. Ich finde es jedenfalls unmöglich, dass es die Städte nicht schaffen, bezahlbaren Wohnraum für ihre Bewohner anzubieten.
Was sagen Sie dazu?
Also ich denke, man muss erst mal sagen, das ist ja auch eine wirklich schlimme Geschichte, dass es soweit auch schon gekommen ist, dass solche Ideen auch gelebt werden. Das hat mich so ein bisschen erinnert an einen Bericht, den ich mal über Tokio gesehen habe, wo es diese Schlafkammern gibt, also gar keine Wohnung, sondern nur einfach eine Schlafkammer, die man da anmieten konnte. Und damals hatte ich noch gedacht, Gott sei Dank sind wir nicht in einer solchen Situation, auch nicht in den Ballungszentren. Diese Geschichte macht da natürlich schon nachdenklich, dass auf diese Weise gehandelt wird. Ich glaube, Herr Unger hat da recht, da muss man jetzt gerade in der Situation einfach auch überlegen, welche Potenziale man nutzen kann. Ich glaube, da gibt es durchaus einiges, was man da nutzen kann. Und es zeigt nochmal eindrücklich auch, wie schwer im Moment die Lage einfach auch für Studierende ist.
Sie sehen da aber schon eindeutig die Studierenden sozusagen in der Pflicht, sich da zu kümmern. Also von jetzt politischen Maßnahmen wie der Mietpreisbremse oder dem Mietendeckel sind Sie jetzt nicht so überzeugt, höre ich raus.
Naja, so kann man das letztlich nicht sagen. Natürlich sind die Studierenden schon auch gefordert, nach Alternativen zu suchen. Aber ich habe ja schon ausgeführt, man hat die Studierenden eigentlich von Anfang an im Stich gelassen, als die doppelten Jahrgänge kamen. Und man schafft es tatsächlich auch nicht, ein entsprechendes Angebot hier zu schaffen, auch nicht bei Studentenwohnheim oder Ähnliches. Ich glaube, es ist schon die Verantwortung auch der Politik, hierfür zu sorgen, dass es einen vernünftigen Wohnungsmarkt gibt, dass auch die richtigen Anreize gesetzt werden. Ich sehe nur einfach, dass Mietpreisbremse, Mietendeckel sicherlich gute Intentionen haben, aber letztlich nicht wirken. Und das sehen wir eben auch im internationalen Vergleich. Und es ist gerade solche Mietpreisregulierungen, die schützen diejenigen, die lange in den Mietwohnungen bleiben. Für alle Wohnungssuchenden wird es aber immer schwieriger. Und das ist eben die große Problematik. Und deswegen denke ich, müssen wir eher schauen, dass wir kurzfristig Potenziale heben. Da gibt es zum Beispiel ja auch die Möglichkeit, Einliegerwohnungen zu schaffen. Das ist etwas, was wir in den 60er, 70er Jahren breit gemacht haben. Wir sehen in vielen Großstädten, dass sehr viele Menschen in sehr, sehr großen Wohnungen leben, teilweise eben auch ältere Menschen. Und wenn man denen eben Anreize geben würde oder auch überhaupt eine Beratung geben würde, wie können sie die Wohnung aufteilen, wie können sie ja vielleicht zusätzlichen Wohnraum schaffen, dann hätten wir natürlich auch schon mal einen deutlichen Hebel, kleine, günstige Wohnungen auch zu schaffen. Also ich glaube, solche Wege müssen wir einfach bestreiten, damit tatsächlich alle auch die entsprechende Wohnungsversorgung bekommen können.
Ergänzend kann man da ja vielleicht auch darauf hinweisen, gerade bei dem Thema Mietendeckel in Berlin war es ja zum Beispiel auch fatal, wie im Anschluss an den Mietendeckel das Mietangebot am Berliner Markt komplett eingebrochen ist. Das heißt, die Vermieter haben sich wirklich dann auch nicht mehr bereit erklärt, ihre Wohnungen in den Markt zu geben. Sie haben sie dann entweder verkauft, beispielsweise an Eigennutzer oder andere Investoren, oder haben die Wohnungen leer stehen lassen. Und das verschärft die Situation natürlich noch mehr. Also da ist die Frage, ob die Regulierung in der Form das Thema entspannt, hat es zumindest so, wie es bisher gehandhabt wurde, leider nicht.
Ja, im Endeffekt ist ja der Mietendeckel auch so ein Versuch einer Stadt gewesen, also diese inflationäre Mietensteigerung irgendwie in den Griff zu kriegen. Kennen Sie denn Großstädte, die sich dieses Problems in besonderem Maße schon angenommen haben und wo das funktioniert hat? Und wenn ja, welche?
Nun ja, wir sehen natürlich in den Großstädten, besonders zum Beispiel in Hamburg, sehr viel Neubauaktivität, welches insgesamt dann natürlich auch wiederum für die Entspannung auf dem Wohnungsmarkt beiträgt. Vergleicht man jetzt zum Beispiel Hamburg mit München, kann man also klar sehen, dass das Budget für Studierende in Hamburg weniger gestresst wird als in München. Berlin hat im Gegenzug versucht, eben wie gerade schon geschildert, durch den Mietendeckel den Markt zu regulieren, um im Ergebnis dann die Anzahl der Mietangebote der Stadt um wirklich faktisch 50% zu reduzieren. Also als Fazit kann man eigentlich wirklich immer nur sagen, wie Herr Professor Vogtländer auch schon ausgeführt hat, ist das Ergebnis Wohnungsneubau durch die Kommunen, durch die Städte, durch Wohnungsbaugesellschaften oder natürlich und genauso im privaten Sektor die einzige Lösung, dieses Problem zukünftig zu entschärfen.
Welche Tipps haben Sie beide denn für Studierende, die händeringend auf der Suche nach einer Wohnung oder einem Zimmer sind? Gibt es da noch irgendwelche Geheimtipps, die Sie kennen?
Ich glaube, wirkliche Geheimtipps gibt es nicht. Der Markt ist sehr umkämpft, aber ich glaube, gerade für Studierende ist es ganz wichtig, ihre Netzwerke dann auch zu nutzen. Man hat heute einfach bessere Chancen, wenn man viele Leute kennt. Man sollte viele Leute aufmerksam machen auf die Wohnungssuche. Denn dann hat man am ehesten sicherlich die Chance, man sollte sich auch auf die Wartelisten eintragen bei Genossenschaften, bei kommunalen Wohnungsunternehmen. Dort hat man dann vielleicht auch nochmal die Chance auf eine etwas günstigere Wohnung. Aber natürlich, man muss auch gewissermaßen flexibel sein, wenn man eben gerade in eine Großstadt gehen möchte, die sehr umkämpft ist, wo es ein sehr knappes Wohnungsangebot ist, dann wird man wahrscheinlich in Uninähe ganz große Probleme haben. Da muss man vielleicht auch erstmal etwas weiter wegziehen oder vielleicht auch eine Wohnung nehmen, die nicht ganz den Bedürfnissen entspricht und dann aber immer nochmal weitersuchen. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende und immer den Leuten erzählen, dass man eben auf Wohnungssuche ist.
Ja, da kann ich eigentlich gar nicht viel ergänzen. Ich würde wirklich auch empfehlen, auch kirchliche Wohnheime in Betracht zu ziehen, sich da auch auf die Wartelisten setzen zu lassen. Oder eben auch, wir haben ja das Thema Demografie in Deutschland. Das heißt, die Bevölkerung wird wirklich dramatisch älter. Also wir kommen immer mehr ältere Menschen bei uns in der Bevölkerung, die natürlich auch häufig auf Hilfe angewiesen sind und manchmal nur kleine Hilfe. Und die bieten häufig auch Wohnraum für jüngere Menschen an, gerade wenn ein paar Jahre studiert wird, vielleicht ein Versuch wert, hier sich drum zu bemühen. Und die Pandemiesituation, das wird uns im Jahr 2021, sicherlich auch im Jahr 2022 noch beschäftigen, dass Hotels oder eben auch Micro-Apartments-Betreiber dramatische Auslastungsprobleme teilweise haben. Und wenn man hier in Gespräche geht und zumindest vielleicht auch für die ersten ein, zwei Semester versucht, einen günstigen Wohnraum zu bekommen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere bereit ist, hier auf die Bedürfnisse der Studierenden einzugehen.
Können Sie denn noch einen Blick in die Zukunft wagen, Herr Unger? Also, wie wird es Ihrer Meinung nach denn mit dem studentischen Wohnen weitergehen?
Da würde ich mich sehr, sehr kurz halten, denn ich glaube, um nachhaltig das Angebot für Studierende wirklich zu verbessern, sehe ich vor allem eins, und das ist bauen, bauen und nochmals bauen.
Wenn ich hier aber noch einmal ergänzen darf, ich glaube, die demografische Situation ist schon so, dass der Peak bei den Studierendenzahlen so Mitte der 20er Jahre erreicht wird. Das heißt, dann wird es auch zunehmend besser am Wohnungsmarkt. Ich denke, die nachfolgenden Generationen von Studierenden werden wieder auf einen etwas entspannteren Wohnungsmarkt treffen, zumindest an vielen Studienstandorten. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, denen, die jetzt gerade suchen, hilft das nur wenig. Aber zumindest für die Zukunft sieht es dann doch wieder auch besser aus.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Wir wünschen viel Erfolg bei der Wohnungssuche.
Über Geld spricht man ja eigentlich nicht. Wir aber schon. Nämlich in dieser Podcast-Reihe, die das Zeit Studio in Zusammenarbeit mit MLP konzipiert hat. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr über Finanzen und Studium erfahren wollt, dann hört am besten auch die anderen Folgen der Reihe Über Geld spricht man nicht nach. Auf Z, auf Spotify oder auf iTunes. Darin könnt ihr dann unter anderem erfahren, wie ihr euer Studium am besten finanzieren könnt, wie ihr euch richtig absichert oder wie ihr euer Geld so anlegen könnt, dass es sich vermehrt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast Über Geld spricht man nicht, am besten gleich in euren Podcast-Apps. Ciao, bis zur nächsten Folge.